Hey Jan, Waffenexporte ist ja ein Thema, das uns zurzeit richtig viel beschäftigt und ist ja auch dein Spezialthema. Und du warst doch mal auf einer Waffenmesse.
Ja, ein paar Mal und ein Besuch ist mir echt hängen geblieben. 2015 war das auf einer der größten Waffenmessen der Welt. Da standen wir dann irgendwann mal vor dem Stand von Rheinmetall, ne, der großen deutschen Rüstungsfirma. Und die haben eine Laserkanone ausgestellt und weißt du, wie sie die beworben haben? Low cost to kill.
Boah.
Billiger töten. Die sagen auf Waffenmessen halt einfach offen, was ist, ne? Was im deutschen Fernsehen heißt, sind Sicherheit und ba, 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 ne? Wir sorgen für ihre Sicherheit. Und auf der Waffenmesse dann knallhart billiger töten. Ich meine, das sind die, die jetzt mit der Borussia Dortmund einen Sponsorvertrag haben. Die machen Bandenwerbung bei Borussia. Bin ich mal gespannt, ob da auch steht, low cost to kill. Und ich finde, diese Geschichte zeigt, worum das bei Waffenexporten eigentlich geht. Bei Waffenexporten ist am Ende immer jemand tot. So. Und genau darum geht es eben auch heute bei uns hier im Podcast, um die Opfer in Jemen, in Gaza und anderswo.
Oh ja, ich finde das ja schon richtig krass. Also Low Cost to Kill, klar, töten und zerstören, das sind ja schon die Hauptaufgaben von Waffen, wie du gerade gesagt hast. Aber dieser, ja, in Anführungsstrichen Werbeslogan, der macht mich dann schon fertig.
Ja, Hammer. Und nicht Anführungsstriche, das ist ein Werbeslogan. Das machen die ganz offen. Das sind einfach Schweine.
Disarm. Friedensgespräche.
Mit Linda Peikert und Jan van Aken.
Vor dem Berliner Verwaltungsgericht wird momentan die Bundesrepublik angeklagt, wegen Waffenlieferungen an Israel. Diese Tage gab es dazu ein erstes Urteil und das ist nicht das einzige Gerichtsverfahren in Deutschland, wo es um Waffenexporte geht.
Und deswegen wollen wir heute mal darüber sprechen, wie eigentlich in Deutschland Waffenexporte kontrolliert werden. Und wieso Deutschland immer noch einer der größten Waffenexporteure der Welt ist.
Wie bist du eigentlich zu dem Thema Waffenexporte gekommen?
Naja, das fing eigentlich 2009 an. Da bin ich als Abgeordneter für die Linke in den Bundestag gekommen. Und dann haben wir im gesamten Team zusammen entschieden, wir machen Waffenexporte zu unserem Schwerpunkt. Und das haben wir dann auch eigentlich die ganze Zeit im Bundestag. Großteil unserer Ressourcen ging in das Thema rein und schlau zu machen, Skandale aufzudecken. Und auch nach dem Bundestag bin ich eigentlich nie richtig losgekommen von dem Thema.
Ja, mega das wichtige Thema, das ja seit einiger Zeit leider auch innerhalb der Linken ein bisschen zu Kontroversen führt. Naja, dann, Jan, dann leg mal los mit den Waffenexporten.
Ja, die Kontroversen, ich glaube, das gilt gar nicht so allgemein für die Waffenexporte, sondern schon ziemlich speziell jetzt für die Waffenlieferung an die Ukraine. Darüber soll es heute gar nicht gehen, sondern um diesen Alltag, um den kommerziellen Alltag von Waffenexporten, wo halt deutsche Rüstungsunternehmen an andere Länder Waffen liefern. Das ist schon was anderes als diese direkten Waffenlieferungen der Bundesregierung in einem Krieg. Aber ich würde gerne jetzt noch eine zweite Anekdote erstmal hinterher schieben nach dieser Low-Cost-to-Kill-Geschichte, weil diese beiden Anekdoten sagen eigentlich alles, was man über Waffenexporte wissen muss.
Ja, ich bin gespannt. Hau raus, die zweite Anekdote.
Und das spielt im Jahr 2014, da war ich schon im Bundestag und bin nach Rojava gefahren, Nordostsyrien, haben dort sozusagen diese Selbstverwaltung besucht, aber waren auch auf der Suche nach deutschen Waffen, die da möglicherweise eingesetzt werden. Denn die kurdischen Milizen damals noch, die hatten gerade den Grenzübergang, über den wir gekommen sind, freigekämpft gegen den sogenannten Islamischen Staat und haben da natürlich auch Waffen erobert. Und dann haben wir da eine Einheit besucht, der SDF war das, glaube ich, der syrischen demokratischen Kräfte. Und haben gefragt, naja, was habt ihr denn für Waffen erobert? Und dann haben sie ein paar aufgezählt und dann fiel auch der Name Milan. Und bei Milan sind wir natürlich sofort aufgesprungen, haben gesagt, ey, das ist eine deutsche Waffe, also so eine deutsche Panzerfaust, sag ich mal. Und damit soll der IS gekämpft haben. Und haben wir gesagt, die wollen wir sehen. Und eine Stunde später kam dann auf dem Pickup irgendwie jemand vorbei und hat uns ein Abschussrohr von der Milan gezeigt. Da konnten wir dann die Seriennummer aufschreiben, fotografieren alles, haben dann in Deutschland nachgefragt, stellte sich raus, die ist in den 70er Jahren über Frankreich an Syrien geliefert worden und irgendwie in die Hände des IS gelangt. Und für mich ist das so diese Geschichte, das ist komplett außer Kontrolle. Wenn du einmal eine Waffe ins Ausland geliefert hast, ein Waffenexport und niemand kann mehr kontrollieren, wohin diese Waffen am Ende gelangen. Am Ende sind es dann die Menschenfeinde vom IS, die mit deutschen Waffen töten.
Ja, also kriegt man ja auch immer wieder mit in den Kartellkriegen in Mexiko etc., dass deutsche Waffen einfach in sämtlichen Konflikten total verbreitet sind, oder?
Ja, völlig, völlig. Wir haben das eigentlich immer gemacht während der Zeit im Bundestag, dass wenn irgendwo auf der Welt geschossen wurde, haben wir uns alle möglichen Fotos, Videos besorgt, was man so findet im Internet, und haben dann jemand, der sich richtig gut auskennt mit Waffen, haben wir dann darauf schauen lassen, und eigentlich in fast jedem Konflikt waren deutsche Waffen mit dabei.
Ja, irre. Vor allen Dingen gerade, was du erzählt hast, so deutsche Waffen in den Händen des IS, das ist natürlich
Hammer.
Hammer, genau, du sagst es. Das war jetzt beides sehr plastisch. Danke, danke für diese Eindrücke nochmal. Und es geht ja bei Waffenexporten nicht um x-beliebige Produkte, sondern da geht es ja um Krieg, und am Ende ist jemand tot. Das hast du gerade auch schon mal von gesagt. Und wenn die Waffen einmal exportiert sind, sind die eben völlig außer Kontrolle. Zwei Argumente gegen diese Rüstungsexporte.
Ja, ich sage ja immer, an jedem Euro, der mit Waffenexporten verdient wird, klebt Blut. Und Deutschland ist einer der größten Waffenexporteure der Welt, das vergisst man immer. So im groben Durchschnitt werden jedes Jahr Exporte im Wert von 8 Milliarden Euro genehmigt. Und ich finde, das sind genau 8 Milliarden Euro zu viel.
Jan, du hast jetzt ja mehrfach gesagt, Waffenexporte und Rüstungsexporte. Kannst du vielleicht mal kurz den Unterschied erklären?
Ja, juristisch gibt es Kriegswaffen und dagegen gestellt die sonstigen Rüstungsgüter. Kriegswaffen, das erklärt sich von allein, was das ist. Das ist im Prinzip alles, was schießt. Ein Panzer, ein Sturmgewehr, eine Handgranate. Es gibt formal eine Kriegswaffenliste und da ist genau aufgeführt, was in Deutschland juristisch als Kriegswaffe gilt. Und Rüstungsgüter ist davon abgegrenzt. Das sind alle anderen militärischen Dinge, die also nicht selbst schießen, aber im Krieg gebraucht werden. Uniformen, Helme, Nachtsichtgeräte, Software für Panzer und so weiter und so fort. Zu Rüstungsgütern gehört alles, was ausschließlich militärisch genutzt werden kann. Mal ein ganz konkretes Beispiel. Nimm einen großen Motor. Wenn der speziell für Panzer entwickelt wurde und nur in Panzern eingebaut wird, dann ist das ein Rüstungsgut. Der Panzer selbst ist dann die Kriegswaffe. Weil der Motor selbst kann ja nicht schießen und ist keine Kriegswaffe, sondern nur ein Rüstungsgut. So, diese Unterscheidung zwischen Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern, das ist juristisch wichtig, da kommen wir heute auch noch mehrfach drauf. Denn für die Kriegswaffen gilt das Kriegswaffenkontrollgesetz. Für die Rüstungsgüter gilt das Außenwirtschaftsgesetz. Zwei völlig unterschiedliche Regelungsmechanismen. Also diese beiden, ne, KWKG und AWG, Kriegswaffenkontrollgesetz, Außenwirtschaftsgesetz, kommen wir noch ein paar Mal drauf zurück heute.
Boah, das ist jetzt ja schon mal so richtiges Expertenwissen.
Naja, Experte ist echt so ein Wort, oder? Also in den Medien heißt es ja immer, ich bin der Waffenexperte, und das ist total gelogen, weil ich kenne mich nicht mit Waffen aus, sondern mit Waffenexporten. Irgendwann haben mir tatsächlich mal Freunde ein T-Shirt geschenkt, wo ganz groß Experte draufsteht, weil sie sich so drüber lustig gemacht haben.
Wirklich?
Ja.
Standen auch die Waffen drauf oder nur der Experte?
Nur der Experte, weil damals war das noch, da war ich dann Biowaffenexperte. Aber sobald du im Fernsehen bist, bist du immer gleich Experte. Ich meine, du bist ja auch Journalistin, du kennst das. Du wertest dich selbst ja damit auf, indem du deinen Gesprächspartner zu dem Super-Duper-Experten machst. Dann bist du nämlich die Super-Duper-Journalistin, die den Super-Experten rangebracht hat.
Naja, aber du bist da schon ein sehr renommierter Experte im Bereich Waffen.
Okay.
Waffenexporte. Ja. Okay, gut. Aber die entscheidende Frage ist jetzt ja auch, wie werden denn solche Waffenexporte in Deutschland kontrolliert?
Ja, der Ablauf ist relativ einfach. Es geht ja fast immer um kommerzielle Geschäfte. Also die direkten Geschenke der Bundeswehr, wie jetzt bei der Ukraine, sind eine ganz große Ausnahme. Also es beginnt damit, dass eine deutsche Rüstungsfirma was ins Ausland verkaufen möchte. Dann muss diese deutsche Firma einen Antrag stellen. Für die Kriegswaffen direkt beim Wirtschaftsministerium, für die Rüstungsgüter beim Bundesausfuhramt, BAFA genannt. Hören wir heute noch ein paar Mal, Bundesausfuhramt. Die prüfen dann, ob diese Kriegswaffe oder dieses Rüstungsgut exportiert werden darf, und genehmigen das dann.
Oder genehmigen es eben halt auch nicht dann unter Umständen, oder?
Nee, das passiert eben fast nie. Im Ernst, im Jahr werden in Deutschland über 10.000 Anträge auf Rüstungsexporte gestellt und davon werden über 99% genehmigt. Ganz im Ernst, es gibt jedes Jahr nur ein paar Dutzend Anträge, die abgelehnt werden.
Boah, echt jetzt, krass. Also ich wusste schon, dass es viel exportiert wird, aber 99% ist ja richtig krass.
Ja, und echt über 99%. Ich sage ja deswegen immer, in Deutschland werden Waffenexporte hervorragend verwaltet, aber überhaupt nicht kontrolliert. Es wird einfach alles durchgewunken. So richtig verstanden, wie das funktioniert, habe ich erst, als ich vor ein paar Jahren mal in einem Strafprozess saß. Da ist Heckler & Koch, ne, einer der bekanntesten deutschen Waffenhersteller, ist angeklagt worden wegen möglicher illegaler Exporte nach Mexiko, sind auch dafür verurteilt worden. Und da haben wir im Prozess gesessen, haben den über die Tage verfolgt und da war ein grandioses Zitat. Ein Zeuge war nämlich ein Mitarbeiter aus dem Wirtschaftsministerium und zwar der Referatsleiter, der zuständig ist für die Kontrolle von Rüstungsexporten. Der hat echt gesagt, O-Ton, wir heißen das Ministerium für Wirtschaft und haben deshalb ein Interesse daran, dass dieser renommierte Hersteller wirtschaftlich überleben kann. Bäm.
Ja, sagt dann der, der die Exporte eigentlich quasi kontrollieren sollte.
Ja.
Ja, okay. Und das ist ja dann auch klar, dass halt da nicht viel gestoppt wird, ne? Wir werden ja auch nachher nochmal so drüber sprechen, wer bei diesen Genehmigungen alles mitspricht und nach welchen Kriterien da eigentlich entschieden wird. Aber erstmal ganz kurz, wieso hast du denn in so einem Prozess überhaupt gesessen?
Ja, ein großes Problem ist, dass wir so wenig wissen, wie eigentlich diese Prozesse verlaufen. Und es war klar, in diesem Prozess müssen auch welche von den Genehmigungsbehörden aussagen. Und da haben wir uns von versprochen, dass wir mal genauer verstehen, wie läuft das eigentlich innerhalb der Behörden ab? Also wie spricht das Auswärtige Amt mit und mit welcher Denke gehen sie rein? Deswegen haben wir da wirklich, ich mit einem Kollegen, einem Journalistenkollegen, haben wir da alle 24 Prozesstage, waren das, glaube ich, da gesessen, haben alles mitprotokolliert und aufgeschrieben. Das könnt ihr auch nachlesen auf der Seite der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Das packen wir mal in die Shownotes. Ich habe da wahnsinnig viel drüber gelernt. Und allein dieses Zitat, wir sind das Ministerium für Wirtschaft, sagt alles.
Ja, total. Wann war das denn ungefähr, Jan?
Boah, das war schon nach meiner Zeit im Bundestag, also irgendwie so 18, 19, so um den Dreh.
Ach so, noch gar nicht so lange her, krass, ja.
Nee.
Gut, dann lass uns doch gleich mal zu unserem ersten konkreten Fall kommen. Vor dem Berliner Verwaltungsgericht gab es eine Klage gegen die Genehmigung von Waffenexporten nach Israel. Da ist erstmal ein ganz großes Dankeschön an das ECHR, das European Center for Constitutional and Human Rights, auszusprechen. Ihr erinnert euch vielleicht in Folge 13, wo es um internationale Gerichte ging, da hatten wir schon mal einen Kollegen vom ECCHR mit dabei. Dieses Mal haben uns gleich mehrere KollegInnen vom ECCHR unterstützt. Allen voran Annabel Brüggemann und Alexander Schwarz. Danke euch beiden erstmal an dieser Stelle.
Bevor wir zur Klage vor dem Verwaltungsgericht in Berlin kommen, erstmal ein bisschen Hintergrund. Fangen wir mal mit Israel an. Deutschland ist schon seit Jahrzehnten ein ganz wichtiger Waffenlieferant für Israel, nämlich tatsächlich der zweitgrößte nach den USA. Geliefert wurden auch mehrere U-Boote, die auch ganz speziell dafür gebaut wurden und geeignet sind, Atomraketen abzuschießen. Und auch im letzten Jahr, also 2023, gab es sehr viele Genehmigungen für Rüstungsgüter nach Israel in einem Gesamtwert von 326 Millionen Euro. Das ist vergleichsweise viel. Also damit lag Israel im letzten Jahr unter den Top 10 der deutschen Rüstungsempfänger.
Ja, von diesen 326 Millionen Euro waren 20 Millionen Euro für Kriegswaffen. Und das lässt sich alles nachlesen in einem Bericht des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Da sieht man dann auch, dass der größte Posten für Panzerfäuste war.
Die Details dazu sagt uns natürlich nicht die Bundesregierung. Das ist auch so ein Punkt, über den ich mich immer wieder aufregen kann. Die Transparenz bei den Waffenexporten ist wirklich sehr begrenzt. Es gibt zwar jedes Jahr einen Rüstungsexportbericht der Bundesregierung, da werden dann die ganzen Exportzahlen zusammengefasst, aber Namen zu konkreten Herstellern oder zu konkreten Produkten gibt es dort überhaupt nicht. Und auch wenn man als Abgeordneter mal konkret nachfragt, dann heißt es immer, nee, keine Firmennamen, wir müssen die deutsche Industrie schützen. Und das finde ich schon nicht richtig, dass der Schutz der deutschen Industrie über dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit steht. Also mehr als ungelenkte, tragbare Panzerabwehrwaffe steht denn da nicht.
Aber Jan, zum Glück gibt es ja guten Journalismus. Ja. Panorama hat im April Videoaufnahmen aus Gaza gezeigt. Dort beschießen israelische Soldaten mit einer Matador-Panzerfaust Häuser. Ganz offensichtlich werden diese deutschen Panzerfäuste aktuell in Gaza eingesetzt.
Das ist jetzt die Ausgangslage, ehe es gleich juristisch wird. Erstens, Deutschland ist nach den USA der wichtigste Rüstungs- und Waffenlieferant Israels. Zweitens, im letzten Jahr hat Deutschland den Export von Panzerfäusten nach Israel genehmigt. Und drittens, diese Panzerfäuste werden aktuell in Gaza eingesetzt. Das sind die Fakten.
Die erste Klage wegen der deutschen Waffenlieferung an Israel gab es vor dem IGH, dem Internationalen Gerichtshof. Da hat Nicaragua Deutschland wegen Beihilfe zum Völkermord angeklagt und in einem Eilantrag Sofortmaßnahmen gegen Deutschland gefordert. Ende April hat der IGH zwar das Verfahren angenommen, den Eilantrag aber abgelehnt. Das heißt, vom IGH gibt es aktuell kein Urteil gegen Deutschland, die Genehmigung von Waffenexporten einzustellen.
Ich finde, an diesem Punkt müssen wir einmal kurz innehalten und fragen, warum reden wir eigentlich ausgerechnet über Israel? Es gibt so viele deutsche Waffenexporte an so viele Länder. Warum wird ausgerechnet gegen die Exporte nach Israel geklagt? Zumal Israel aktuell ja angegriffen wird von Hamas, von der Hezbollah und vom Iran.
Die erste Antwort ist, es gibt ja auch andere Klagen. Eine andere stellen wir nachher auch noch vor.
Und die zweite Antwort ist, es geht hier eben um den ganz konkreten Verdacht von Völkerrechtsverletzungen durch Israel. Die Art der Kriegsführung in Gaza, in der auch der Internationale Gerichtshof das Risiko von genozidalen Handlungen sieht. Der beantragte Haftbefehl gegen Netanyahu, der beruht ja auch auf dem Vorwurf von möglichen Völkerrechtsverletzungen. Wenn also in so gravierender Weise gegen Kriegsrecht verstoßen wird, dann finde ich, müssen alle zur Verfügung stehenden juristischen Mittel genutzt werden, um das humanitäre Völkerrecht zu verteidigen. Deswegen finde ich diese Klagen auch gut und richtig.
Ja, genau. Und das hat das ECCHR nun getan. Sie haben Anfang April beim Berliner Verwaltungsgericht eine Klage eingereicht. Sie haben die Klage auf die Panzerfäuste konzentriert, weil es da ja kürzlich eine Exportgenehmigung gab und weil sie nachweisbar in Gaza eingesetzt wurden. Und weil es Kriegswaffen sind. Das ist nämlich ganz wichtig. Da kommen wir später nochmal drauf zurück.
Das erste Ziel der Klage war zu erreichen, dass die im letzten Jahr genehmigten Panzerfäuste nicht ausgeliefert werden. Dazu muss man wissen, dass manchmal Monate oder kann auch sogar Jahre dazwischen liegen, zwischen der Erteilung der Genehmigung und dann der tatsächlichen Lieferung. Und die Hoffnung des ECCHR war am Anfang, okay, die wurden im Herbst genehmigt, vielleicht sind die aber noch gar nicht in Israel angekommen, vielleicht lässt sich das stoppen.
Ja, aber diese Hoffnung, die hat sich dann ganz schnell zerschlagen. Die Bundesregierung hat klargemacht, dass alles schon geliefert war, im Oktober genehmigt, im November schon geliefert. Damit hat sich diese Klage im Prinzip erledigt. Aber das ECCHR ist dann einen Schritt weiter gegangen und hat die Klage angepasst und erweitert. Nun wollen sie nicht nur rückwirkend feststellen lassen, dass die Genehmigung der Panzerfäuste rechtswidrig war, sondern auch eine Entscheidung des Gerichtes, dass die Bundesregierung gar keine Genehmigungen mehr für die Exporte von Kriegswaffen für Israel erteilt, die in Gaza zum Einsatz kommen.
Und so eine Klage ist gar nicht so einfach, habe ich mir erklären lassen. Das gilt aber für jede Art von Verfahren gegen Verwaltungsentscheidungen in Deutschland. Es gibt dann nämlich drei Hürden in Deutschland zu meistern. Erstens, es können nur Betroffene klagen, keine NGO, es gibt kein Verbandsklagerecht. Zweitens, eigentlich können Verwaltungsgerichte nur im Nachhinein Verwaltungsentscheidungen kassieren. Nur in ganz, ganz, ganz besonderen Ausnahmefällen geht das auch schon im Voraus. Und drittens, und dann muss am Ende das Gericht noch eine Verbindung zwischen der möglichen Exportgenehmigung und den Rechten der Betroffenen gezeigt werden.
Ja, drei echte Hürden, die in anderen Ländern halt nicht so hoch sind. Und in den Niederlanden zum Beispiel gibt es auch ein Verbandsklagerecht. Da konnten NGOs klagen und der Hammer hängt da auch nicht so hoch, was den Nachweis direkter Verbindungen zwischen Exportgenehmigungen und Betroffenen angeht. Da hat dann schon im Februar ein Gericht das Verbot von Rüstungsexporten nach Israel angeordnet. Das haben ja wahrscheinlich auch viele mitbekommen.
Ja, und in Deutschland ist das leider nicht so einfach. Fangen wir beim ersten Punkt an. Es können nur Betroffene klagen. In diesem Fall sind es 5 Männer aus Gaza, die ganz persönlich von den israelischen Militärangriffen in Gaza betroffen waren. Ich muss sagen, mir gehen diese Geschichten immer total unter die Haut. Einer von ihnen hat bei einem Luftangriff fast seine gesamte Familie verloren. Der hatte kurz vorher noch mit seiner kleinen Tochter gespielt, ist dann weggegangen, kam die Bombe. Seine Tochter, auch seine Frau, die seit vielen Jahren als Menschenrechtsanwältin in Gaza gearbeitet hat, alle tot.
Ja, das ist so richtig schwer vorstellbar, was diese Menschen dort durchmachen.
Ja.
Und wir konnten auch leider nicht direkt mit einem der Kläger sprechen, aus Sicherheitsgründen. Ihre Motivation ist, dass es aufhört, dass der Krieg in Gaza aufhört und dass Deutschland keine Waffen mehr für diesen Krieg liefert. Da sind Männer dabei, die sich seit Jahren für Menschenrechte in Gaza engagieren. Sie müssen gerade damit ansehen, wie alles, was sie jemals hatten, komplett zerstört wird, wie ihre Familien getötet werden. Und sie wissen, dass Deutschland eine ganz wichtige Rolle für Israel spielt. Deshalb klagen sie jetzt in Deutschland gegen die Bundesregierung, damit die Waffenlieferungen aufhören.
Ja, diese 5 Männer aus Gaza verklagen jetzt also mit Hilfe des ECCHR die Bundesregierung auf einen Stopp der Kriegswaffengenehmigung. Sie sind betroffen und deshalb klageberechtigt. Und damit sind wir bei der zweiten Hürde. Verwaltungsgerichte können eigentlich nur im Nachhinein Entscheidungen der Verwaltung zurücknehmen.
Es gibt aber einen Ausnahmefall, wenn die Betroffenen nachweisen können, dass eine nachträgliche Anfechtung vor Gericht auf jeden Fall zu spät kommen würde. Und das war ja auch in der Realität so. Das ECCHR hatte ja gegen die Genehmigung der Panzerfäuste geklagt, in der Hoffnung, so die Lieferung stoppen zu können. Aber das Urteil wäre zu spät gekommen, die Panzerfäuste waren ja schon geliefert. Also eigentlich ein klarer Fall, in dem ein vorbeugender Rechtsschutz nötig gewesen wäre. Nicht erst auf eine Genehmigung warten, dann kommt man zu spät, sondern vorab schon eine Genehmigung verbieten.
Das ECCHR hat den Fall dann auf eine ganz konkrete Genehmigung konzentriert. Aus der Presse wussten sie, dass Israel gern Panzermunition von Deutschland hätte und Panzer werden ja in Gaza eingesetzt. Die Genehmigung für diese Munition wurde noch nicht erteilt und genau dagegen richtet sich jetzt die Klage. Das Gericht möge der Bundesregierung verbieten, solche Munitionsexporte nach Israel zu genehmigen.
Und Überraschung, das Berliner Verwaltungsgericht hat diese Klage zumindest nicht für unzulässig erklärt. Die KollegInnen vom ECCHR sagten, dass das schon ein besonderer Teilerfolg sei. So, wie gesagt, vorbeugende Verwaltungsgerichtsentscheidungen sind die totale Ausnahme in Deutschland. Aber das Berliner Gericht sieht hier ganz offenbar Handlungsbedarf. Also sie haben der Bundesregierung sogar einen Brief geschrieben, in dem sie erstens Informationen über die Kriterien für die Genehmigung solcher Experte angefragt haben und zweitens haben sie im Grunde genommen einen Genehmigungsstopp verhängt, weil sie geschrieben haben, wir gehen davon aus, dass ihr jetzt keine solche Genehmigung mehr verhängt und wenn doch, dann werden wir da sofort gerichtlich darauf reagieren.
Schreibt das Berliner Verwaltungsgericht. Das war schon Hammer. War natürlich erstmal nur vorübergehend und sagt noch gar nichts darüber aus, wie das Gericht am Ende entscheiden würde. Dazu kommen wir gleich. Aber sie haben die Klage angenommen und damit klargemacht, dass der Vorwurf ernst zu nehmen ist.
Und dann sind wir beim dritten Punkt. Das Gericht müsste ja urteilen, dass die Betroffenen durch Exportgenehmigungen in ihren Grundrechten betroffen wären. Dafür war es schon mal wichtig, dass das ECCHR die drohenden Genehmigungen von Panzermunition ins Zentrum der Klage gestellt hat.
Denn Panzermunition ist eine Kriegswaffe, sie fällt unter das Kriegswaffenkontrollgesetz und damit kann juristisch auch die Tür zum Völkerrecht aufgestoßen werden. Denn der Paragraph 6 Absatz 3 Nummer 2 des Kriegswaffenkontrollgesetzes sagt ganz klar, dass eine Genehmigung nicht erteilt werden darf, wenn, Zitat, Grund zu der Annahme besteht, dass die Erteilung der Genehmigung völkerrechtliche Verpflichtungen der Bundesrepublik verletzen würde. Zitat Ende. Damit kann vor Gericht eben mit dem Völkerrecht argumentiert werden. Wir hatten das ja schon in Folge 13 von Disarm. Das könnte jetzt zum Beispiel die Völkermordkonvention sein. Noch gibt es keine Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs, dass es sich beim Gazakrieg um einen Genozid handelt. Aber der IGH sah das Risiko genozidaler Handlungen. Andere Völkerrechtsverletzungen könnten gezielte Angriffe gegen Zivilistinnen sein oder auch ein Verstoß gegen den internationalen Vertrag zum Waffenhandel. Das wollen wir gar nicht weiter ausführen.
Am Dienstag, den 11. Juni, hat das Verfassungsgericht Berlin dann die Klage abgelehnt. Leider. Aber aus einem gar nicht so schlechten Grund. Alexander Schwarz vom ECCHR sagt dazu:
Ja, das Gericht hat die Anträge unserer fünf palästinensischen Mandanten abgewiesen, weil die Bundesregierung gegenwärtig keine Kriegswaffengenehmigung nach Israel erteilt. Damit gibt es juristisch gegenwärtig keine Genehmigung, die man angreifen und als solche verbieten kann. Gleichzeitig hat das Gericht aber in keiner Weise bestritten, dass unsere Mandanten nicht grundsätzlich einen Anspruch hier auf rechtliches Gehör geltend machen können und sich auf die Grundrechte berufen können. Man muss aber schon positiv anmerken, dass das Gericht hat deutlich werden lassen, dass die Bundesregierung spätestens ab dem Frühjahr 2024 seine Genehmigungspraxis geändert hat und gegenwärtig keine Kriegswaffen mehr nach Israel genehmigt. Zumindest steht es so im Eilbeschluss. Und auch wenn die Bundesregierung dies öffentlich so vielleicht nicht einräumt, hat sie damit faktisch einen Stopp der Waffenexporte nach Israel vorgenommen.
Also nicht gewonnen, aber trotzdem was erreicht. Vielleicht nur ein kleiner Schritt, aber der ist ja schon mal ganz gut. Da stellt sich jetzt natürlich eine Frage. In Israel ist ja gerade Krieg. Wieso darf dann überhaupt dahin geliefert werden? Also es gibt in Deutschland ja den Spruch, den viele von euch wahrscheinlich schon mal gehört haben, es werden keine Waffen ins Kriegs- oder Krisengebiet geliefert.
Ja, witzig. Ich bin auch mit dem Spruch aufgewachsen, es werden keine Waffen in Kriegs- und Krisengebiete geliefert. Ich habe es immer geglaubt, aber so eine Regelung gibt es in Deutschland nicht. Und ich finde, das müssen jetzt alle, die hier zuhören, sich echt merken, gibt es nicht. Das ist so eine Urban Legend, die hält sich seit Jahrzehnten hartnäckig, aber in keinem Gesetz, in keiner Regelung steht sowas drin. Da können wir jetzt mal kurz über die gesetzlichen Regelungen sprechen, die es gibt. Wie gesagt, es gibt das AWG, Außenwirtschaftsgesetz, das KWKG, das Kriegswaffenkontrollgesetz. Aber in beiden stehen praktisch gar keine Kriterien drin, nach denen jetzt irgendwas genehmigt oder nicht genehmigt wird. Im KWKG steht zwar drin, dass eine Genehmigung zu versagen ist, wenn die Gefahr besteht, dass die Kriegswaffen bei einer friedensstörenden Handlung, insbesondere bei einem Angriffskrieg, verwendet werden. Zitat Ende. Aber dafür muss die Bundesregierung erstmal was als friedensstörend benennen.
Naja, und selbst der völkerrechtswidrige Angriffskrieg der USA auf den Irak 2003 war in den Augen der Bundesregierung ja nur Selbstverteidigung im Krieg gegen den Terror.
Genau, und deshalb zog auch dieser Passus aus dem Kriegswaffenkontrollgesetz nicht, war ja nicht friedensstörend, sondern Selbstverteidigung. Also das eigentliche Dokument, in dem mal ein paar Kriterien benannt worden sind, das sind die politischen Grundsätze der Bundesregierung für den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern. Politische Grundsätze. Und wenn man sich die anschaut, dann denkt man auf den ersten Blick, wow, das hört sich richtig super an. Da stehen Menschenrechte drin, nachhaltige Entwicklung, alles Gute dieser Welt steht da drin. Es gibt nur ein Problem. Das Ganze ist als Güterabwägung formuliert. Also das Menschenrechtsinteresse auf der einen Seite und das außenpolitische oder Sicherheitsinteresse auf der anderen Seite. Und nun rate mal, wer bei jeder einzelnen Güterabwägung gewinnt.
Naja, also Menschenrechte sind ja voll wichtig, aber Außenpolitik leider oft noch wichtiger. Also zumindest in solchen Rankings würde ich jetzt mal schätzen. Ne? Deshalb wird die 99% auch genehmigt.
Genau, da kommen die 99% her. Es verlieren immer die Menschenrechte. Und in diesen politischen Grundsätzen ist alles auch mit Ausnahmen versehen. Da gibt es zum Beispiel eine Regelung, dass keine Kriegswaffen an Drittstaaten geliefert werden sollen.
Was sind jetzt in diesem Zusammenhang Drittstaaten?
Okay, ja, das ist, wird immer zwischen EU, NATO und ähnliche Länder auf der einen Seite und Drittstaaten auf der anderen Seite. Also EU ist klar, NATO ist klar und ähnliche Länder ist halt Schweiz, Australien, Neuseeland, Japan. Ne? Also die guten aus Sicht der Bundesregierung. Und alle anderen sind die sogenannten Drittstaaten. So, aber auch diese Regelung, keine Kriegswaffen an Drittstaaten, gilt nur bedingt. In den politischen Grundsätzen geht der Satz dann nämlich so weiter. Es sei denn, dass im Einzelfall besondere außenpolitische Interessen der Bundesrepublik Deutschland für eine ausnahmsweise zu erteilende Genehmigung sprechen. Ausnahmsweise Genehmigung. In der Praxis ist es denn aber die Regel. Ich habe mal nachgeschaut im Rüstungsexportbericht für 2021. Da waren 90% aller Genehmigungen für Kriegswaffen für Drittstaaten, nicht Ausnahme. Ich meine, das war schon ein extremer Wert. Im Durchschnitt liegt das eher bei 50-60%. Aber eine Ausnahme ist es nicht, sondern die völlig normale Regel, dass auch Kriegswaffen in alle Welt genehmigt werden.
Ja, es ist schon krass, ne? Ist nicht so richtig, kann man nicht so richtig glauben. Wie kann das denn so sein? Also einfach wirtschaftliche Interessen dahinter.
Naja, also ich glaube, das kann man aus der Geschichte dieser politischen Grundsätze erklären. Ne? Die, so wie sie heute sind, wurden 1998 formuliert. Ne? Da gab es zum ersten Mal in der Geschichte eine rot-grüne Bundesregierung, ne? Nach gefühlt 1 Million Jahren Helmut Kohl. Die Grünen waren zum ersten Mal an der Regierung. Und ich glaube damals, die wollten wirklich viel ändern, auch bei den Rüstungsexporten. Und deshalb haben sie diese politischen Grundsätze zusammen mit der SPD ausgearbeitet. Und ganz ehrlich, ich bin überzeugt davon, dass die, die das damals geschrieben und vorangetrieben haben, ganz ernsthaft was ändern wollten. Die wollten weniger Waffenexporte. Ich bin da deswegen auch so sicher, weil ich die beiden kenne, die das damals ausgehandelt haben.
Jetzt bin ich aber neugierig. Wer war das denn? Kannst du es verraten?
Der eine war Gernot Erler. Der ist, glaube ich, jetzt nicht mehr so richtig aktiv in der Politik. Aber der war in vielen außenpolitischen Fragen richtig progressiv, finde ich. Und bei den
Gernot Erler der SPD.
Genau, Gernot Erler von der SPD. Und bei den Grünen war es dann Claudia Roth. Und ich weiß, jetzt stöhnen vielleicht viele auf. Über die kann man viel streiten. Aber damals, Ende der 1990er Jahre, wollte sie bestimmt was an den Rüstungsexporten drehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Denn die beiden, Erler und Roth, die waren auch damals nicht so auf Kriegskurs wie der Rest ihrer Parteien. Ihr erinnert euch ja noch, Jugoslawienkrieg 1999. Also die beiden wollten wirklich was. Deswegen lesen die Grundsätze sich auch so gut. Und die Ausnahmen waren von Ihnen wahrscheinlich auch so gemeint, als Ausnahme.
Okay, aber dann kommt halt das Ministerium für Wirtschaft und findet halt im Grunde immer irgendeine Ausnahme. Egal, was die oben an der Spitze der Regierung da ausgehandelt haben, im Alltag wird einfach immer weitergemacht.
Genau so. Für mich ist es auch eine der ganz großen Lehren aus der ersten rot-grünen Koalition. Verbot geht nur ganz oder gar nicht. Wenn du auch nur ein Schlupfloch offen lässt, dann wird in der täglichen Verwaltung daraus ein offenes Scheunentor. Da werden dann die Interessen der Wirtschaft einfach knallhart bedient. Ich glaube ja, Schlupflöcher sind im Kapitalismus nie eine gute Idee.
Ja, das ist eigentlich ein ganz guter Übergang zu unserem zweiten Beispiel. Die deutschen Waffenexporte nach Saudi-Arabien und in die VAE, also die Vereinigten Arabischen Emirate. Dabei geht es auch um Schlupflöcher. Zur Erinnerung, wir haben in unserer 11. Folge schon mal über die Houthis gesprochen und den Bürgerkrieg in Jemen. Das könnt ihr auch nochmal genauer nachhören. Hier nur so weit. 2015 trat dann Saudi-Arabien mit einigen Ländern in den Krieg ein. Also es gab ständige Luftangriffe, eine Blockade der Häfen mit fürchterlichen humanitären Konsequenzen und die Vereinten Nationen nannten den Luftkrieg in Jemen einmal einen Teil der größten humanitären Katastrophe der Gegenwart.
Dann kam die Bundestagswahl 2017 und im Koalitionsvertrag von CDU und SPD wurde dann tatsächlich ein Stopp der Waffenexporte festgeschrieben für alle Länder, die im Jemen-Krieg führen. Das war eine echte Revolution, denn soweit ich weiß, hat es eine konkrete, messbare Einschränkung für Waffenexporte vorher noch in keinem einzigen Koalitionsvertrag gegeben.
Ja, das Embargo hat dann tatsächlich auch eine gewisse Wirkung gehabt. Einige der Waffenlieferungen an die Saudis wurden tatsächlich gestoppt. Aber es gab Ausnahmen, und zwar für die laufenden Gemeinschaftsprojekte. Der Eurofighter zum Beispiel wird ja in mehreren europäischen Ländern gemeinsam gebaut. Dafür gelten dann besondere Regelungen für die Exportgenehmigung. Das ist so ein strukturelles Problem und führt dazu, dass trotz Koalitionsvertrag weiter Teile für den Eurofighter genehmigt wurden.
Und deshalb hat sich das ECCHR der Sache angenommen. Auch hier gilt wieder, NGOs haben in Deutschland kein Klagerecht. Auch hier sind es wieder direkt Betroffene im Jemen, die jetzt in Deutschland klagen. Das ECCHR arbeitet dabei mit einer jemenitischen Menschenrechtsorganisation zusammen. Die heißt Mwatana. Das findet ihr auch einen Link in den Shownotes. Und ein Mitarbeiter von Mwatana sagte uns zu der Klage:
As plaintiffs, as human rights defenders, our lives have been endangered by these airstrikes. So we have decided to take legal action against the German arms deliveries.
Er sagt, dass sie als Menschenrechtsverteidiger durch die Luftangriffe in ihrem Leben bedroht waren und deshalb juristische Schritte gegen die deutschen Waffenexporte gestartet haben.
Ja, die Kläger halten sich alle in Gebieten in Jemen auf, die immer wieder Ziel saudischer Luftangriffe wurden. Einer der Kläger hat in 2015 eine Serie von Luftangriffen auf ein dicht besiedeltes Wohngebiet selbst miterlebt, bei dem viele Zivilistinnen, darunter auch Kinder, in ihren Wohnungen getötet wurden.
Boah, Jan, ey, es ist schon manchmal richtig hart, was wir hier machen, ehrlich gesagt. Ich meine, da ist Krieg, da sterben Zehntausende, alles liegt in Schutt und Asche. Und wir reden hier über unfassbar komplizierte Klagen gegen die Bundesregierung, weil die einfach weiter ihre Waffen dahin liefern.
Ja, mir setzt es auch immer zu, auch weil das Ganze denn so technisiert wird. Ich weiß noch, auch Debatten im Bundestag. Dann hast du eine Debatte um Waffenexporte und die FDP und die CDU, die tun so, als ob das um Kühlschränke geht. Das wird alles so nüchtern und rational und niemand redet über Blut und über Tod, über die ganze Gewalt und Zerstörung im Krieg. Das ist immer unsere Aufgabe, uns das immer wieder ranzuholen. Das geht am Ende ist bei Waffenexporten immer jemand tot. Das ist schon echt, ja, setzt mir auch jedes Mal wieder zu.
Da habe ich mal kurz eine Frage. Denkst du, dass die da so super technisch drüber sprechen? Na klar, auf der einen Seite, weil eben wirtschaftliche Interessen da sind, aber denkst du, die waren auch nie annähernd irgendwie in einem Krisengebiet? Denkst du, es ist so weit für die weg, dass die sich gar nicht vorstellen können, was so Waffen anrichten?
Aber das geht noch weiter. Die nennen das Geräte. Also bei Heckler und Koch, ne, die stellen Sturmgewehre her und die nennen das immer nur Geräte. Gibt es auch einen tollen Film in der ARD drüber, auch in dem Prozess, wo ich war zu Heckler und Koch, die haben immer nur von Geräten gesprochen und meinten damit Sturmgewehre. Und dass sie das Geräte nennen, zeigt ja, dass sie sozusagen ganz, ganz viel Distanz da reinbringen wollen. Also alles, was irgendwie mit Waffe, mit Tod, mit Zerstörung zu tun hat, soll aus der Sprache raus, damit die alle reinen Gewissens jeden Morgen in der Fabrik da arbeiten können, weil sie stellen Geräte her, wie so ein Küchengerät.
Ja, es ist richtig schrecklich. Und es sind halt Geräte, die dafür gemacht sind, Menschen zu töten. Gut, dann versuchen wir irgendwie mal zum nächsten Punkt zu kommen. Und zwar, es gibt ja auch ein Problem mit der Transparenz. Also das große Problem, die fehlende Transparenz. Wir wissen gar nicht genau, was alles an Exporten für die Saudis genehmigt wurde. Das ICCHR hat mit öffentlichen Informationen angefangen, hat die Rüstungsexportberichte der Bundesregierung durchgeackert. Das muss man sich mal vorstellen. Und es gab dann auch kleine Anfragen von Abgeordneten im Bundestag. So konnten schon ein paar Informationen zusammengetragen werden. Das ICCHR hat sich dabei auf Rüstungsgüter konzentriert, die für den Luftkrieg geeignet sind. Also zum Beispiel Ersatzteile für Flugzeuge oder Bomben und Raketen, die von Flugzeugen eingesetzt werden. Oder Bombenzielrechner, also alles, was sehr speziell mit Luftkrieg zusammenhängt. Denn gerade der Luftkrieg, so die juristische Argumentation, hat gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen und auch die drei Kläger an Leib und Leben gefährdet. Annabel Brüggemann betreut diesen Fall beim ICCHR und sie haben wir gefragt, was denn der aktuelle Stand der Klage ist.
Im Oktober 2021 haben drei Betroffene aus dem Jemen mit unserer Unterstützung Widerspruch bei der zuständigen Behörde gegen bereits erteilte, aber noch nicht ausgeschöpfte Ausfuhrgenehmigungen eingelegt, mit dem Ziel, die Lieferung weiterer Waffen aus Deutschland in den Luftkrieg in Jemen zu stoppen. Seitdem hat die Behörde die Betroffenen mit dem Hinweis auf ministerielle Abstimmungsprozesse jahrelang hingehalten, nur um ihn jetzt im April 2024 einen Ablehnungsbescheid zu schicken, unter anderem mit der Begründung, dass der Widerspruch ja viel zu unkonkret sei. Deshalb sollen die Betroffenen keinen Rechtsschutz in Anspruch nehmen können, aber auch keine Akteneinsicht bekommen. Darin liegt natürlich ein Zirkelschluss und das zeigt nur das strukturelle Problem. Die Bundesregierung veröffentlicht einerseits kaum konkrete Infos zu Rüstungsexporten. Und weil du keine konkreten Infos hast, sollst du dann deine Rechte auch nicht geltend machen können.
Im Kern versuchen die Betroffenen gemeinsam mit dem Vatana und dem ICCHR zwei Dinge zu erreichen. Erstens, die Auslieferung von Rüstungsgütern zu stoppen, die für den Luftkrieg geeignet sind und deren Genehmigungen noch nicht ausgeschöpft wurden, wenn also schon genehmigt, aber noch nicht geliefert wurde. Und zweitens ging es um Transparenz als Voraussetzung dafür, ihre Rechte als Betroffene überhaupt Geld machen zu können. Sie wollten endlich wissen, was für Genehmigungen erteilt wurden.
Nach diesem Ablehnungsbescheid durch das Bundesausfuhramt haben die Betroffenen nun Klage beim Verwaltungsgericht Frankfurt eingereicht, wieder mit den beiden Zielen, endlich zur Verfolgung ihrer Rechte nötige Informationen zu bekommen und dann informiert entscheiden zu können, wie sie gegen frühere und noch offene Ausfuhren vorgehen können. Zumindest sollte gerichtlich mal festgelegt werden, dass die Genehmigung für die Waffenlieferung an Saudi-Arabien während des Jemenkriegs rechtswidrig waren und dies die Kläger in ihren Rechten verletzt hat.
Das hätte jetzt formal keine weiteren Auswirkungen, aber bei künftigen Genehmigungen hätte das dann hoffentlich einen Effekt, dass die Genehmigungsbehörden sich dann schon zweimal überlegen, ob sie trotz dieses Gerichtsurteils nochmal eine neue Genehmigung erteilen.
Seit zwei Jahren gibt es jetzt zwar einen Waffenstillstand im Jemen, seitdem wird nicht mehr flächendeckend bombardiert, kann man sagen. Aber die Situation ist sehr fragil und die Bombenangriffe können jederzeit wieder losgehen, wenn der politische Wind in der Region sich nur so ein ganz kleines bisschen dreht. Das ICCHR sagt, dass es unter diesen Umständen keine Lieferung an Saudi-Arabien geben sollte. Nochmal Annabel Brüggemann vom ICCHR.
Der Krieg im Jemen hat bis heute über 300.000 Menschenleben gefordert. Die nachhaltige Zerstörung der Infrastruktur hat außerdem zu einer massiven humanitären Krise geführt, die bis heute andauert. Und all das haben auch in Europa ansässige Waffenhersteller und europäische Staaten mit ermöglicht. Denn trotz zahlreicher dokumentierter Angriffe auf zivile Ziele und andere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht haben sie Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate weiter mit Waffen, Munition und logistischer Unterstützung beliefert. Keiner von ihnen wurde bis heute hierfür zur Rechenschaft gezogen. Und hier zeigt sich für mich auch der Zusammenhang zur aktuellen verheerenden Situation in Gaza, wo inzwischen die zivile Infrastruktur durch die israelische Kriegsführung nahezu vollständig zerstört wurde. Ich denke, dass die beschriebene Rechenschaftslücke für vergangene Waffenexporte mitursächlich ist dafür, dass auch jetzt weiter europäische Waffen geliefert werden, obwohl die Verletzung humanitären Völkerrechts inzwischen auch in Gaza vielfach dokumentiert wurde.
Wir drücken auf jeden Fall beide Daumen, dass die Betroffenen und das ICCHR mit dieser Klage weiterkommen. Denn erst wenn die Genehmigungsbehörden juristisch unter Druck geraten, werden sie möglicherweise am nächsten Mal ein bisschen vorsichtiger agieren. Oder was denkst du, Jan?
Ja, es wird vor allem Zeit, dass wir endlich mal umfassende und auch aktuelle Informationen über Waffenexporte bekommen. Ich finde es ein Skandal, dass der Schutz von Firmeninformationen über dem Schutz des Völkerrechts steht.
Und über dem Schutz von Leib und Leben für die Menschen im Jemen, in Gaza oder anderswo.
Ja. Ja, aber damit sind wir auch schon bei der Frage, was sich ändern muss. Im aktuellen Koalitionsvertrag der Ampel steht ja drin, dass sie ein Rüstungsexportgesetz auf den Weg bringen wollen. Das finde ich im Prinzip eine gute Idee, aber es kommt wirklich ganz darauf an, was am Ende drin steht. Wenn die einfach nur die heutigen Regelungen nehmen und das in ein Gesetz gießen, hätten wir nicht viel gewonnen.
Aber was wären denn deine, wünsch dir was für so ein Gesetz?
Also 3 Punkte würde ich jetzt mal nach vorne stellen. Transparenz, Durchsetzbarkeit und konkrete Verbote. Fangen wir mal vorne an. Hatten wir ja eben schon, dass trotz Rüstungsexportbericht viel zu wenig über die deutschen Rüstungsexporte bekannt ist. Mein Vorschlag ist ganz, ganz einfach. Die Bundesregierung hat natürlich eine Datenbank mit allen Einzelgenehmigungen. Und die kann sie doch in Echtzeit oder fast in Echtzeit, meinetwegen monatlich, einfach ins Netz stellen. Da steht denn alles drin. Es geht immerhin um Krieg und Frieden und Völkerrecht. Da sollten die Interessen der Industrie mal hinten anstehen. Und dann kann ich selbst jeden Monat mit dieser Datenbank rumspielen und gucken, an wen wurde was eigentlich geliefert, wo ist ein Skandal drin.
Ja, hört sich gut an, aber man könnte jetzt ja in diesem Fall auch sagen, na, dann wissen wir Bescheid, aber genehmigt wurde trotzdem. Also was ändert es da ganz konkret?
Da hast du völlig recht, deshalb reicht es auch nicht nur auf Transparenz zu setzen. Das ist so eine Debatte, die hatte ich auch irgendwie in den 10er Jahren ganz viel mit Grünen und SPDlern, die dann immer sagten, mehr Transparenz und natürlich reicht das nicht, aber es macht auch schon einen Unterschied, weil wenn besonders heikle Exporte an die Öffentlichkeit kommen, dann gibt es eine große, breite Debatte in Deutschland und dann kann auch schon mal so ein großer Druck entstehen, dass am Ende nicht geliefert wird. Wir hatten das einmal in Deutschland, das war irgendwie so 2010, 2011. Da ging es um Leopard-Panzer an Saudi-Arabien, da ist dann was durchgesickert. Es gab einen großen Aufschrei und am Ende wurde nicht geliefert, weil Panzer und ausgerechnet für Saudi-Arabien, diese Menschenrechtsverletzer, das haben wirklich ganz viele in Deutschland eine schlechte Idee gefunden, ist gestoppt worden.
2010 war ich noch in der Schule und das habe ich jetzt irgendwie nicht so mitbekommen. Aber ja, interessant, dass es dann da wirklich auch so einen Druck gibt. Ich dachte, es gibt vielleicht auch so eine gewisse Gleichgültigkeit. Also spannend, dass das auch so viel bewirken kann.
Nee, das mit der Gleichgültigkeit, also ich weiß, als wir dann irgendwann bekannt waren da im Bundestag, dass wir ständig Skandale ausgraben, das riefen wirklich Journalistinnen, auch von größeren Medien regelmäßig an, sagten, Herr von Argen, haben Sie mal wieder eine schöne Waffenexportgeschichte? Weil das finden viele Menschen scheiße. Die wollen nicht, dass Deutschland Geld damit verdient, dass woanders Menschen getötet werden. Ich glaube, da gibt es eine ganz, ganz große Mehrheit in Deutschland. Es gab auch mal Umfragen, über 80%. Die finden Waffenexporte aus Prinzip schlecht, egal in welches Land.
80%? Oh, das ist aber eine schöne Zahl nach diesen ganzen schlechten Zahlen der letzten Tage.
Ja. Oh je, lass uns nicht darüber reden. Wir meinen jetzt gerade für die, die später hören, die Ergebnisse der Europawahl. Aber da reden wir jetzt nicht drüber.
Das stimmt. Da machen wir mal lieber weiter mit dem zweiten Punkt, den du genannt hast. Durchsetzbarkeit. Wie würdest du das konkret definieren in diesem Zusammenhang?
Na, hatten wir hier ja auch. Verbandsklagerecht. Ne? Dass eben nicht nur direkt Betroffene in Gaza oder Jemen klagen können, sondern das ECCHR direkt, so wie in den Niederlanden. Dann würden wir viel häufiger auch Genehmigungsentscheidungen hier vor Gericht überprüfen können. Weil sonst muss die erst Betroffene finden in Gaza. Er muss Kontakt aufbauen. Die müssen dann hier die Klage einreichen. Das ist wahnsinnig kompliziert. In den Niederlanden ist es einfacher und da gewinnt man häufiger auch mal so einen Prozess.
Und drittens, also die ganz konkreten Verbote, einfach alle Rüstungsexporte verbieten, damit wäre das Problem doch eigentlich direkt gelöst, oder denkst du, das könnte nicht klappen?
Ich bin voll dafür. gar keine Frage, einfach alles verbieten, aber jetzt muss man auch mal ein bisschen realpolitisch denken, dann geht das wahrscheinlich nur schrittweise. Aus meiner Sicht müssen vor allem 2 Arten von Exporten sofort verboten werden. Erstens die Kleinwaffen und zweitens ganze Waffenfabriken.
Ja, das mit den Kleinwaffen ist richtig wichtig. Der frühere Generalsekretär der UNO hat sie mal die Massenvernichtungswaffe der heutigen Zeit genannt. Und das stimmt ja. In den heutigen Kriegen sterben mit Abstand die meisten Leute an den sogenannten Kleinwaffen. Bei dem Begriff denken einige jetzt vielleicht eher an so ein Damenhandtaschenrevolver. Aber Kleinwaffe ist ein militärischer Begriff. Also alles, was so 1 bis 2 SoldatInnen mit sich rumtragen können, fällt dann auch darunter. Also auch Sturmgewehre, Panzerfäuste, Handgranaten.
Ja, und genau deshalb sollte der Export von Kleinwaffen sofort eingestellt werden. Tatsächlich haben die Kampagnen der letzten Jahre da schon einiges bewirkt. Es gibt zwar kein echtes Verbot von Kleinwaffenexporten, aber es werden mittlerweile nur noch ganz, ganz selten Kleinwaffen an Drittstaaten verkauft.
Und die Waffenfabriken?
Naja, eine Waffenfabrik zu exportieren, das ist halt der totale Kontrollverlust. Wenn du einmal eine komplette Waffenfabrik im anderen Land aufgebaut hast, dann können die ja noch über Jahrzehnte Waffen produzieren und du kannst nichts mehr dagegen machen. Ein schönes Beispiel, also jetzt nicht so schön, aber du weißt schon, wie ich das meine. Also ein hartes Beispiel ist der Iran. Dem Schah von Persien hatte die damalige Bundesrepublik Ende der 60er Jahre eine komplette Fabrik zur Herstellung des G3 Sturmgewehrs geschenkt. Also das war auch das Standardgewehr der Bundeswehr. Dann kam die Islamische Revolution im Iran und bis heute wird im Iran der Mullahs immer noch das deutsche Sturmgewehr G3 produziert. Und die liefern das auch in alle Welt.
Boah, echt, das ist ja echt der Hammer. Ja, ist wirklich totaler Kontrollverlust und das darf natürlich nicht passieren. Gut, damit sind die Forderungen dann jetzt auch klar. Mehr Transparenz, bessere Klagemöglichkeiten und vor allem konkrete Verbote, vor allem für Kleinwaffen und Waffenfabriken. Wobei ich auch noch so an Drohnen oder vollautomatische Waffen jetzt denken würde bei so einem Sofortwaffenverbot. Was meinst du?
Ja, also finde ich auch. Ich meine, wir haben uns das, diese beiden Forderungen, Waffenfabriken und Kleinwaffen, das war so in den 10er Jahren, das mit den Drohnen ist jetzt dann nochmal ganz anders explodiert und die vollautonomen Waffen gab es dann noch nicht. Da wäre ich ja sowieso für ein globales Verbot. Hatten wir auch neulich schon in einer Folge über die Abrüstung, wie schwierig das da ist, aber bin ich sofort mit dabei. Gut, also das wäre die Forderung, Rüstungsexportgesetz mit diesen Punkten. Wie gesagt, die Kampagnen der letzten Jahre haben da schon einiges geschafft. Seit ungefähr 2009 gab es in Deutschland die Aktion Aufschrei. Da haben unfassbar viele Organisationen mitgemacht und die haben es wirklich geschafft, das Thema immer stärker in die Öffentlichkeit zu bringen. Und ich finde auch wir im Bundestag mit unserem Team haben da guten Teil zu beigetragen, dass es immer größere Skandale gab. Wir hatten damals zum Beispiel auch ein ziemlich cooles kleines Video gegen Waffenexporte gemacht. Das gibt es tatsächlich immer noch bei YouTube. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Schaut mal rein. Ich finde es immer noch toll. Ein Skandal nach dem anderen haben wir aufgedeckt. Und schon im Wahlkampf 2013 waren dann die Waffenexporte Wahlkampfthema. Das heißt, es gab richtig Druck und eine öffentliche Debatte. Eben auch, weil eigentlich niemand irgendein gutes Argument für Waffenexporte hatte. Die waren halt alle in der Defensive immer. Ich glaube, das war dann auch der Boden, auf dem 2017 dann die in den Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und CDU dieses Verbot für die Waffenexporte an Saudi-Arabien, VAE und andere entstanden ist.
Ja, da habt ihr wirklich richtig was geleistet. Das ist eine tolle und wichtige Arbeit. Jan, ich würde jetzt aber gerne noch mal kurz erfahren, wie denn die Befürworter von Waffenexporten so argumentieren. Da kommt dann sicher sowas so Arbeitsplatzargument oder gerne auch so dieser Spruch, wenn wir nicht liefern, dann liefern doch die anderen, oder?
Ja, genau so. Also das sind zwei der Hauptdinger, die kommen. Arbeitsplätze kommen immer, aber da gibt es zwei sehr einfache Gegenargumente. Erstens sind das gesamtgesellschaftlich wirklich extrem wenig Arbeitsplätze im Vergleich zu anderen Branchen. Und zweitens setzen wir auf Konversion, also Umstellung von militärischer auf zivile Produktion. Steht schon in der Bibel, Schwerter zu Pflugscharen. Das heißt, damit gehen keine Arbeitsplätze verloren, sondern die werden umgewidmet. Gut, und dieses Argument, wenn wir nicht liefern, liefern die anderen, dann ist das moralisch natürlich die komplette Bankrotterklärung. Nur weil mein Nachbarn Drogen vertickt, muss ich das nicht auch tun. Aber ich will hier eigentlich gar nicht so lange reden, denn die ganzen Argumente für Waffenexporte sind so schwach, dass man sie eigentlich nicht wirklich ernst nehmen kann. Und wenn ihr da trotzdem nochmal was nachlesen wollt, wir haben bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung eine ziemlich gute Broschüre zu all den Mythen rund um die Waffenexporte gemacht. Die heißt »Kein Panzer geht in Kriegsgebiete«. In Anführungsstrichen natürlich, weil ihr wisst jetzt alle seit heute, dass sie es doch tun. Und diese Broschüre könnt ihr auf der Website der Rosa-Luxemburg-Stiftung runterladen. Da ist alles kurz und knackig zusammengefasst. So, Linda, was nehmen wir mit aus der heutigen Sendung?
Also ich finde ja, was wir auf jeden Fall mitnehmen sollten, alle denken ja immer, dass Waffen nicht in Kriegs- und Krisengebiete geliefert werden dürfen. Aber so ein Verbot gibt es in Deutschland einfach gar nicht. Und dass das Ministerium für Wirtschaft für die Rüstungsexporte zuständig ist und fast 100% der Rüstungsexporte dadurch auch genehmigt werden. Also das finde ich auch der Hammer und das ist ja irgendwie dann klar, dass es da keine wirkliche Kontrolle gibt, sondern eher so eine Verwaltung. Aus einem kleinen Schlupfloch wird in der täglichen Verwaltung so ein offenes Scheunentor. Also aus einer Ausnahme wird dann quasi die Regel.
Ja, das sind für mich auch immer so die drei Punkte, die mich so begleitet haben in all den Jahren. Und heute habe ich noch dazu gelernt, wie schwierig es überhaupt ist, mal eine Klage hier gegen die deutschen Waffenexporte zu führen. Aber es kann auch erfolgreich sein.
Und was ich auch noch mitnehme, ist die Forderung für ein Rüstungsexportgesetz mit den klaren Verboten für Kleinwaffen und Waffenfabriken. Und wie gesagt, ich würde gerne noch die Drohnen und vollautomatischen Waffen hinzufügen.
Gut, dann möchten wir uns an dieser Stelle bei allen bedanken, die sich in der Vorbereitung Zeit für uns genommen haben. Ganz besonders natürlich an die Kolleginnen vom ECCR für die Hilfe, aber überhaupt für ihre tolle Arbeit, die sie machen. Und wir freuen uns immer sehr über Feedback. Wenn ihr auch Feedback habt, dann schickt ihn uns gern zu per E-Mail an disarm@rosalux.org. Und nicht vergessen, lasst gern überall 5 Sterne oder ein Abo da. Das hilft unserer Verbreitung sehr. Linda findet ihr auf Insta als Linda Peikert in einem Wort. Und mich findet ihr bei Blue Sky als Van Aken in einem Wort.
Ja, und wenn ihr Themenideen oder Fragen habt oder schon immer mal was wissen wolltet zu Frieden, Abrüstung, Konfliktlösung, dann schreibt uns gerne. Wir freuen uns.
Tschüssi.